SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Schon mehrfach haben Bürger in Deutschland dagegen gestimmt, dass ihre Region sich für die Olympischen Spiele bewirbt. In Nordrhein-Westfalen ist das am Wochenende jetzt anders gelaufen. Bei Bürgerentscheiden in mehreren Städten hat es eine deutliche Mehrheit gegeben für eine Olympiabewerbung der Region Rhein-Ruhr. Deutschland will sich für 2036, 2040 oder 2044 um Olympische Sommerspiele bewerben. NRW-Ministerpräsident Wüst.
Ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, ein historischer Rückhalt für eine Bewerbung Deutschlands um Olympische und Paralympische Spiele kommt heute Abend aus Nordrhein-Westfalen.
NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst war sich gut 4 Stunden vor der letzten Stimmauszählung in Köln schon sicher. Die Menschen an Rhein und Ruhr haben Olympia ja gesagt.
Sie haben olympische Geschichte geschrieben.
Mehr als 1,4 Millionen Menschen hatten abgestimmt. Das genaue Ergebnis will der Deutsche Olympische Sportbund heute bekannt geben. Im September entscheidet der DOSB, mit welchem Kandidaten er sich international bewerben will. Neben Köln-Rhein-Ruhr bewerben sich auch München, Hamburg und Berlin um die Ausrichtung der Spiele.
Anne van Eickels berichtete, bei allen 4 deutschen Bewerbungen ist Kiel als Standort für die Segelwettbewerbe dabei. Beim Bürgerentscheid dort stimmten ebenfalls mehr als 63% mit Ja für Olympia. Auch wenn die ehemaligen Betreiber der deutschen Atomkraftwerke eine Rückkehr dieser Technik für sich ausschließen, träumen Politiker vor allem aus Union und AfD immer noch von einem Revival und hoffen auf eine neue Sorte AKW, die kleinen modularen Kernreaktoren, kurz SMR. Davon raten Experten des Bundesumweltministeriums allerdings sehr deutlich ab. Das geht aus einer internen Bewertung des Ministeriums hervor, die dem SWR vorliegt. Nick Schader berichtet.
Die Fachleute im Bundesumweltministerium kommen zum Ergebnis, dass kleine Kernreaktoren, sogenannte SMR, weder ökologisch noch wirtschaftlich Vorteile bringen würden. Zudem gäbe es bisher keinen funktionierenden Reaktor dieser Art auf der Welt. Auf insgesamt 7 Seiten betonen die Experten der Atomaufsicht vor allem die Nachteile dieser Reaktoren. Die Sicherheitsanforderungen seien genauso hoch wie bei großen Kernkraftwerken. Wegen der geringen Leistung bräuchte man aber sehr viele Reaktoren überall im Land verteilt. Dadurch würden Milliardenkosten entstehen, was den Strom am Ende teuer mache. Erst vor kurzem hatte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigt, den Bau von Kleinreaktoren zu fördern. Auch Teile der CDU/CSU und die AfD befürworten das.
Vor dem geplanten Kabinettsbeschluss zur Gesundheitsreform überlegt die Regierung wohl noch Änderungen an dem Konzept. Gesundheitsministerin Wagen hatte letzte Woche Kernpunkte eines Sparpakets vorgelegt, das die gesetzlichen Krankenversicherungen um 20 Milliarden Euro entlasten soll. Sabine Rieker berichtet.
Gesundheitsministerin Wagen und Finanzminister Klingbeil zeigen sich offen für Nachbesserungen, vor allem bei der beitragsfreien Mitversicherung von Ehepartnern und bei den Gesundheitskosten für Bürgergeldempfänger. CSU-Chef Söder fordert in der ARD mehr Steuergeld für die Krankenkosten der Bürgergeldempfänger. Die SPD spricht von Unwuchten zulasten der Versicherten. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen warnt vor einer Verwässerung der Sparpläne. Ärzteverbände und Kliniken wollen ihre Vorbehalte heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz erläutern. Insgesamt will Gesundheitsministerin Wagen die Krankenkassen mit dem Sparpaket um etwa 20 Milliarden Euro entlasten.
Die US-Marine hat nach Angaben von Präsident Trump ein iranisches Frachtschiff im Golf von Oman beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. Das Schiff habe versucht, die von den USA errichtete Blockade iranischer Häfen in der Straße von Hormuz zu umgehen, schrieb Trump. Einzelheiten von Uwe Lüb.
Es soll auf der US-Sanktionsliste stehen. Das Regime kündigte Vergeltung an. Zugleich heißt es aus Teheran, man werde an der geplanten 2. Verhandlungsrunde in Pakistan nicht teilnehmen. Man sehe keine Erfolgsaussichten. Die USA stellten überzogene Forderungen, wechselten häufig ihre Positionen und blockierten weiter iranische Häfen. US-Präsident Trump hat dem Iran erneut gedroht. Entweder stimme das Land einer Vereinbarung zu oder alle Brücken und Kraftwerke des Landes würden bombardiert. Aus den USA sollte heute Abend eine Delegation rund um Vizepräsident Vance in Islamabad eintreffen. Pakistans Ministerpräsident Sharif hat am Abend als Vermittler mit Irans Präsident Pezeshkian telefoniert. Pezeshkian bezeichnete darin die US-Blockade iranischer Häfen rund um die Straße von Hormuz als unrechtmäßig. Zudem verstießen sie gegen die Waffenruhe. Formal läuft die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran in der Nacht zum Mittwoch ab.
Wie sicher ist unsere Versorgung mit Benzin, Diesel, Gas und anderen Energieträgern? Das ist bald ein Fall für den Nationalen Sicherheitsrat. Das hat Kanzler Merz angekündigt. Derzeit sei die Marktlage angespannt, aber die Versorgung gesichert. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte diesen Nationalen Sicherheitsrat letztes Jahr gegründet, um auf Krisen und Bedrohungen aller Art schnell zu reagieren. Der Kanzler hat sich bei der Eröffnung der Hannover Messe geäußert und da nahm auch der brasilianische Präsident Lula da Silva teil. Brasilien ist in diesem Jahr Partnerland der Industrieschau. Bertel Starke berichtet.
Kanzler Merz sprach sich in Hannover klar für den Freihandel aus. Er zeigte sich erleichtert darüber, dass am 1. Mai das Mercosur-Abkommen zwischen Europa und Südamerika vorläufig in Kraft tritt. Dann fällt ein Großteil der Zölle und Handelshindernisse zwischen beiden Wirtschaftsräumen weg. Auch Brasiliens Präsident Lula da Silva lobte das Mercosur-Abkommen. Er stellte es als Gegenmodell zur momentan krisenhaften internationalen Wirtschaftsordnung dar. Insbesondere die Welthandelsorganisation WTO müsse dringend reformiert werden. Von neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz sollten auch Arbeiterinnen und Arbeiter profitieren, sagte der brasilianische Präsident in seiner Rede. KI ist in Hannover das dominierende Thema auf der Leitmesse der internationalen Industrie. Kanzler Merz versprach sich, auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, KI-Regeln zu lockern, so wie es viele Unternehmen fordern.
Bayern München ist deutscher Fußballmeister. Wieder mal. 4 Spieltage vor Saisonende haben sich die Bayern am Abend mit einem 4:2 gegen Stuttgart den Titel gesichert. Es ist der 35. der Vereinsgeschichte und der 2. unter Trainer Vincent Kompany. Der war nach dem Spiel sehr gerührt.
Jeder Titel ist der erste für mich vom Gefühl her. Und deswegen bin ich unheimlich froh, unheimlich glücklich, unheimlich stolz auf die Mannschaft. Es geht natürlich ab morgen weiter. Aber erstmal heute dieses wirklich genießen, was wir erreicht haben und dann 100% weiter.
Außerdem hat in der Bundesliga am Abend Mainz in Mönchengladbach gespielt und diese Partie endete 1:1. Burkhard Hupe fasst das Spiel zusammen.
Borussia Mönchengladbach hat zum wiederholten Mal einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Ziemlich spät, aber beileibe nicht unverdient, kam Mainz vor 50.000 Zuschauern durch einen Foulelfmeter von Amiri doch noch zum 1:1 Ausgleich. Ein völlig unnötiger Elfmeter führte also zu einem gerechten Ergebnis. Gladbach war unter dem Strich, nach der Führung durch Skelly, wieder einmal zunehmend passiv geworden, während sich die Mainzer unbedingt für den schwachen Auftritt in der Conference League rehabilitieren wollten. Und das gelang der Mannschaft von Urs Fischer mit der letzten Aktion des Spiels, mit dem verwandelten Foulelfmeter von Amiri.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Häufig Sonne, ab und zu Wolken, 9 Grad höchstens im Westerwald, bis zu 18 Grad in Nordbaden, in der Ortenau und im Nordschwarzwald.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Der Irankrieg zeigt mal wieder, wie abhängig wir von fossilen Rohstoffen sind. Zuerst haben das die Autofahrer an den Tankstellen gespürt. Doch wenn Erdöl teurer wird oder die Lieferungen sogar ganz ausbleiben, wirkt sich das nicht mehr nur auf die Spritpreise aus. Denn nur die Hälfte des geförderten Erdöls landet tatsächlich im Autotank oder im Heizungskeller. Die andere Hälfte steckt weiterverarbeitet in vielen, vielen Produkten drin. Wie abhängig wir von Erdöl sind und welche Alternativen es gibt, darüber sprechen wir in dieser Woche unter dem Motto »Kein Ding ohne Erdöl«. Zum Start schauen wir uns genau an, welche Produkte in unserem Alltag betroffen sind. Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Wo ist überall Erdöl drin?
Ja, das steckt in ganz alltäglichen Dingen drin, also nicht eben als Rohöl, aber als Derivat, also weiterverarbeitet. Zum Beispiel ist es ja das Ausgangsmaterial für Kunststoffe und der Grundstoff für fast alle chemischen Produkte. Das offensichtlichste ist eben Plastik. Das wird für Verpackungen verwendet, zum Beispiel Flaschen oder Joghurtbecher, aber auch Kreditkartenspielzeug, Smartphones. Die bestehen zum großen Teil aus erdölbasierten Kunststoffen. Unsere Klamotten und viele andere Stoffe sind auch aus Erdölderivaten. Das ist dann Vlies, Polyester, Polyacryl. In In hoher Konzentration steckt das vor allem in Regenkleidung, Strumpfhosen, Badesachen oder überhaupt in Sportkleidung. Dann findet man Erdölderivate eben auch in strapazierfähigen Teppichen oder Autositzen oder in Schaumstoffen, zum Beispiel in Matratzen und Sofas. Und auch in der Kosmetik wird oft mit Stoffen aus Erdöl gearbeitet. Zum Beispiel ist es in Shampoos, Waschmittel, Seife, Haarsprays, Cremes und auch im Make-up drin. Und in der Medizin braucht man Erdölderivate, um Spritzen oder Infusionsschläuche zu fertigen. Und die allermeisten Tabletten heute werden auch aus Erdölderivaten hergestellt. So ist zum Beispiel das Schmerzmittel Ibuprofen zu 100% aus Erdölderivaten. Und nicht zuletzt wird Erdöl eben auch noch in Form von PVC in der Baubranche groß eingesetzt. Zum Beispiel für Fenster, Rohre, Kabel und Bodenbelege.
Welche Anteile haben denn Kleidung, Teppiche, Medizinprodukte und sowas am Erdölverbrauch?
Grob gesagt wird weltweit rund 10-15% des Erdöls nicht verbrannt, sondern als Rohstoff genutzt. Und zwar eben für Kunststoffe und Chemie. Also etwa 5-6% für Kunststoffe, 3-4% für synthetische Textilien und 1-2% für Medizin, Kosmetik oder Hygieneprodukte. Und der Rest geht dann noch in Farben, Lacke, Klebstoffe, Schmierstoffe oder Asphalt. Also insgesamt kann man sagen, dieser Anteil von 10-15% des Erdöls wird nicht als Energie genutzt, sondern um weitere Materialien zu erzeugen.
Jetzt denken viele natürlich darüber nach, Erdöl irgendwie zu ersetzen. Wo geht denn das?
Also am besten ersetzbar ist Erdöl dort, wo es eben wirklich als Energiequelle genutzt wird. Benzin und Diesel, die lassen sich immer häufiger auch durch Elektroantriebe ersetzen, zum Beispiel bei Autos oder bei Bussen oder Bahnen. Und Heizöl kann man theoretisch durch Wärmepumpen, Fernwärme oder Solarthermie ersetzen. Das bedeutet, dass wir alles, wofür wir Erdöl heute einfach verbrennen, technisch schon weitestgehend anders lösen können. Also da gibt es Möglichkeiten, das zu ersetzen. Die Technik, die ist vorhanden, aber der Umstieg darauf, der scheitert bisher an den Kosten, das sind recht hohe Kosten, und der dafür nötigen Infrastruktur.
Wo ist Erdöl denn noch schwierig zu ersetzen und warum eigentlich?
Wirklich schwierig ist es da, wo das Erdöl eben als Rohstoff genutzt wird, also als Material, um andere Stoffe draus zu gewinnen, und das trifft gerade die Chemie- und Kunststoffindustrie. Besonders problematisch sind medizinische Produkte wie Spritzen, Schläuche oder sterile Verpackungen, dann auch Spezialkunststoffe für Elektronik, für Autos oder Maschinen oder chemische Grundstoffe für Medikamente oder Farben. Da gibt es zwar Alternativen, etwa Biokunststoffe oder eben über Recycling diese Stoffe wieder zurückzugewinnen, aber diese Alternativen sind oft sehr teuer und sie sind weniger haltbar oder zum Beispiel auch wie in der Medizin schlicht ungeeignet.
Information von Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion. Kein Ding ohne Erdöl. Das ist unsere Serie diese Woche in SWR aktuell. Morgen frage ich eine Professorin für Abfall- und Kreislaufwirtschaft, wie wir durch Recycling den Erdölverbrauch verringern können.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Wie kriminell ist Deutschland? Verschärft sich die Lage oder ist es vielleicht sogar besser geworden? Die Fakten gibt's ab 10 Uhr, wenn Bundesinnenminister Dobrindt und der Chef des Bundeskriminalamtes Münch die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik vorlegen. Allerdings sind diese Zahlen nur eingeschränkt aufschlussreich. Warum, erklärt Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz.
Weil die polizeiliche Kriminalstatistik eine Hellfeldstatistik ist, lassen sich Aussagen über die tatsächliche Kriminalität in Deutschland nur eingeschränkt ableiten. Je nach Deliktart sind die Unterschiede im Anzeigeverhalten riesig. Ladendiebstahl ist beispielsweise sehr sichtbar. Bei häuslicher oder sexueller Gewalt hingegen gibt es ein starkes Dunkelfeld. Viele Fälle werden also nie bekannt und fließen dann auch nicht ein in die PKS. Und auch bei Aussagen über die Herkunft von Tatverdächtigen gilt es, ein paar äußere Umstände zu beachten. Die PKS schlüsselt auf nach deutschen und nichtdeutschen Tatverdächtigen. Nichtdeutsch ist aber eine statistisch eher grobe Kategorie, denn darin stecken sehr verschiedene Gruppen. Es kann sowohl um Menschen gehen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, aber keinen deutschen Pass haben, als auch um Touristen, Studierende oder Berufspendler.
In und um Zweibrücken in der Pfalz wird es ab heute lauter, denn mehrere Kampfjets und andere Flugzeuge sind bei Übungen unterwegs. SWR-Reporter Lukas Schulz.
Die Luftwaffe trainiert bis Freitag auf dem zivilen Flugplatz Zweibrücken Starts und Landungen mit 5 Kampfjets. Hintergrund ist eine spezielle Übung. Dabei geht es darum, wie Kampfjets auch an normalen Flughäfen starten und landen können. Geübt wird das vom taktischen Luftwaffengeschwader 33. Solche Übungen gelten als wichtig, weil Streitkräfte im Ernstfall flexibel reagieren müssen. Zivile Flughäfen können dann zu Start- und Landeplätzen werden. Ziel ist es, die Einsatzfähigkeit im Ernstfall zu stärken. Der Flugplatz Zweibrücken gilt als logistischer Knotenpunkt innerhalb der NATO. Der Flugbetrieb soll während der Tage möglichst wenig eingeschränkt werden.
Auch am Boden sind ab heute Bundeswehrsoldaten unterwegs bei der Feldjägerübung Orange Road. Die findet in einem recht großen Gebiet statt, nämlich zwischen Mannheim, Speyer, Karlsruhe, Rastatt und Kehl. Dabei werden rund 900 Soldaten und 250 Fahrzeuge im Einsatz sein. Die Übung dauert 10 Tage. Die französische Justiz ermittelt gegen den US-Online-Konzern X und gegen dessen Besitzer Elon Musk. Sie sollen gegen französische Gesetze verstoßen haben. Für heute sind mehrere Vertreter von X in Paris vorgeladen, inklusive Musk. Ob er kommt, ist allerdings unklar, sagt Frankreich-Korrespondentin Caroline Diller. Das Verfahren werde aber so oder so fortgeführt.
Ins Rollen gebracht wurden die Ermittlungen unter anderem durch 2 Mitglieder der französischen Nationalversammlung. Ihr Vorwurf: Der Algorithmus von X organisiere und hierarchisiere gezielt Informationen im Sinne der Ideologie von Elon Musk, sagte der Abgeordnete Eric Botorel dem Sender France Info. Die Ermittlungen wurden seitdem ausgeweitet. Sie umfassen nun weitere Vorwürfe, etwa die mutmaßliche Beihilfe zur Verbreitung kinderpornografischer Inhalte. Außerdem steht der KI-Chatbot der Plattform Grok im Fokus der französischen Ermittlungsbehörden. Hier geht es um sexualisierte Deepfakes, also manipulierte Bilder, die Grok erstellen kann, aber auch um antisemitische Veröffentlichungen bis hin zur Leugnung des Holocaust in den Antworten des Chatbots. Im Rahmen dieser Ermittlungen war Anfang Februar die Firmenzentrale von X in Paris durchsucht worden.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wir hatten es eben schon mal von der Hannover Messe, die am Abend eröffnet worden ist, die nach eigener Einschätzung die wichtigste Industriemesse der Welt ist. Diesmal gibt's Prominenz von weit her. Der brasilianische Präsident ist mit einem Teil seines Kabinetts angereist. Brasilien ist nämlich Partnerland der Messe. Und heute gibt's dann auch deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen mit Teilen des deutschen Kabinetts. Hier treffen Extreme aufeinander, meint SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth.
Was hatte Kanzler Merz Ende vergangenen Jahres nochmal öffentlich über Brasilien gesagt, nach der Klimakonferenz im Amazonas-Regenwald? Die deutsche Delegation sei froh gewesen, von diesem Ort wieder nach Deutschland zurückgekehrt zu sein. Punkt. Die Merz-Arroganz, die ja immer mal wieder durchblitzt. Der brasilianische Präsident Lula da Silva fand das nicht lustig, aber beide sollen sich beim G20-Gipfel in Südafrika wieder versöhnt haben. Ist auch besser so, denn sonst wäre das Klima bei diesen Regierungskonsultationen mehr als vergiftet. Wobei, so richtig gelungen ist der Start des Besuchs aus Brasilien auch nicht. Der Präsident hatte nämlich einen Spezialwunsch angemeldet, einen kulinarischen. Er wollte eine Wurst von einem Straßenimbiss essen. Kein Witz. Die habe ihm damals bei einem Besuch bei Kanzlerin Merkel so gut geschmeckt und er versuche immer lokale Spezialitäten zu probieren. Was nicht überliefert ist, ist es eine normale Bratwurst, die er so gerne mag, eine Thüringer oder eine Currywurst. Klar ist, gestern Abend gab es ein offizielles Dinner mit Wirtschaftsvertretern im Schloss Herrenhausen in Hannover. Keine Chance für eine Imbisswurst. Vielleicht ja heute noch, als Abschiedssnack nach den Regierungskonsultationen.
Gedanken von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.